Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. März 2014 zum Thema Die Fülle des leeren Raumes, Parallelen zwischen Quantenphysik und Körpertherapie. Zu Gast ist Anke Svoboda, Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir sind überwältigt. Wieder einmal so viele Besucher und Interessierte hier zu sehen. Tut mir leid, dass wir nicht mehr als 80 Sitzplätze zur Verfügung haben. Wenn Sie nächstes Mal vielleicht um 6:30 kommen, dann haben Sie eine größere Chance. Um 6:30 ist schon geöffnet. Sie können dann Zeitung lesen oder sich an der Bibliothek, die wir schon angekauft haben, von den Vortragenden auch etwas ausborgen, aber nur für hier. Also so können Sie die eine Stunde gut überbrücken und Sie haben dann sozusagen eine Pole Position dann für die Fragerunde. Ja, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Gast, Frau Dr. Anke Svoboda. Herzlich willkommen. Es ist ein sehr spannendes Thema, auch für Sie nehme ich an, die Fülle des leeren Raumes. Was ist das? Parallelen zwischen Quantenphysik und Körpertherapie. Aber bevor ich Frau Svoboda genauer noch vorstelle, möchte ich zum Kepler-Salon noch ein paar Sachen sagen. Also mein Name ist Elfi Schulz, ich bin heute Gastgeberin. Ich bin aber nicht nur Gastgeberin im Kepler-Salon, ich bin auch Präsidentin des Unterstützervereins Freunde Kepler-Salon. Und wenn Sie Mitglied werden möchten, stehe ich Ihnen nachher, sowohl auch einige Vorstandsmitglieder sind da gerne zur Verfügung. Und wenn Sie heute noch Mitglied werden wollen, kriegen Sie ein Sackerl und ein Notizblock und vielleicht noch zwei Karten für das Oberösterreichische Landesmuseum gratis. Also solange der Vorrat reicht. Bitte, zu dem. Da hinten auf diesem kleinen Tisch gibt es eine Liste, da können Sie sich eintragen, wenn Sie den Newsletter bekommen wollen oder das Programm zugesendet. Oder natürlich auch für Anregungen, Beschwerden, Wohlwollendes nehmen wir gerne an. Also keine Scheu, machen Sie das, wenn Sie etwas uns mitteilen wollen. Es wird auch wie jedes Mal wieder der Kepler Salon aufgezeichnet, den Sie dann auf unserer Homepage www.keplersalon.at nachhören können. Und zu diesem Zwecke, wenn Sie nachher eine Frage haben, nach dieser halben Stunde, warten Sie bitte auf das Mikrofon und sprechen Sie hinein, sonst macht es keinen Sinn, dann Ihre Frage dann zu beantworten, wenn man die Frage nicht versteht beim Nachhören. Bitte, wenn Sie so nett sind und mir ein Zeichen geben, wir schauen, dass das in der Reihenfolge alle drankommen. Ja, das wäre so das Wichtigste. Getränke können Sie sich natürlich auch während des Salons draußen holen, so gut man durchkommt. Das wäre das Wichtigste für den Moment. Ja, Frau Anke Svoboda ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Ihr Medizinstudium absolvierte sie in Innsbruck und in Freiburg. Ihre Ausbildung zur praktischen Ärztin war dann in Oberösterreich. Ich nehme an, dass Sie Oberösterreicherin sind. Nein? Okay. Ihr frühes Interesse für ganzheitliche Medizin führte Sie zu Ausbildungen in psychosomatischer Medizin und kraniosakrale Therapie. Seit 1988 ist Svoboda im Bereich der Körperarbeit tätig und leitet Körperwahrnehmungskurse und Wirbelsäulengesundheitskurse, unter anderem an der psychosomatischen Abteilung der Universitätsklinik in Innsbruck. Sie ist auch Obfrau des Kranioverbandes Österreich und verfügt über ein Diplom der Ärztekammer für psychosoziale und psychosomatische Medizin. In Linz hat Anke Svoboda eine Praxis für Körpertherapie, Kraniosakraltherapie und psychosomatische Medizin. Bitte, Frau Svoboda, geben Sie uns einen Einblick in Ihr spannendes wissen ihr können. Bitte sehr.
Ja, als erstes möchte ich Sie mal ganz herzlich alle begrüßen. Ich freue mich sehr über den großen Andrang heute Abend. Freut mich, dass also dieses spannende Thema, das mich seit mehreren Jahren jetzt begleitet, also diese Quantenphysik, scheinbar auch bei Ihnen auf Interesse stoßt. Vorweg gleich ein, sollten Sie heute Abend nach Hause gehen und glauben, Sie haben die Quantenphysik verstanden, dann ist was falsch gelaufen, weil auch sehr renommierte Wissenschaftler sagen, also wer glaubt, die Quantenphysik verstanden zu haben, der hat sie nicht begriffen. So geht es auch mir bis heute. Dennoch gibt es für mich seit Jahren ganz erstaunliche Parallelen zwischen meiner Arbeit, die ich seit Jahren mache, also zwischen diesen empirischen Körpererfahrungen, die ja nicht nur ich mache, sondern auch alle Kolleginnen, die in der Körpertherapie arbeiten, und dieser Quantenphysik, die für mich also lange Zeit zwei vollkommen getrennte Interessensgebiete waren, bis ich eines Tages mehr und mehr den Verdacht hegte, dass da möglicherweise doch ein Zusammenhang sein könnte. Denn ich muss gestehen, die bisherigen Erklärungen der Körpertherapie, muss ich sagen, kann ich vorweg widerlegen. Also diese kraniosakralen Rhythmus, muss ich gestehen, an den glaube ich nicht. Habe aber trotzdem ganz viel Faszinierendes in dieser Körperarbeit jahrelang Erfolge gehabt, auch Rückmeldungen von Patienten. Das heißt, diese Arbeit, bin ich überzeugt, dass seine Wirkung hat. Ja, und mehr hat sich für mich eindeutig diese Zusammenhänge zur Quantenphysik gezeigt. Was ich heute Abend also machen will, ist einerseits die Quantenphysik, das, was ich davon verstanden habe, darzulegen und gleichzeitig die Parallelen der Körpertherapie. Ob Sie dann den Conclusio ebenfalls ziehen, dass da möglicherweise Zusammenhänge bestehen oder nicht, werden wir sehen. Ja, jetzt probieren wir mal das aus. Ja. Also eigentlich habe ich so ein Soma-Konzept entwickelt, wo sowohl die Quantenphysik als auch die Relativitätstheorie drinnen ist. Für heute will ich jetzt nur mal auf die Quantenphysik eingehen. Die hat also in den letzten über 100 Jahren einen sehr bedeutenden Stellenwert eingenommen, was für die Physiker um die Jahrhundertwende auch nicht klar war. Also damals hat so geheißen, das war so um 1900, also wir Physiker haben jetzt eigentlich soweit alles erforscht, die Naturgesetze, die naturwissenschaftlichen Gesetze sind etabliert. Etwas hochnäsig hat es damals so geheißen, der Albert Michelson hat damals gemeint, naja, die sechste Kommastelle müssen wir noch verifizieren, aber sonst haben wir eigentlich soweit und gut alles unter Dach und Fach. Kelvin hat dann 1900 gemeint, naja, so zwei kleine Probleme gibt es noch. Das war das Problem der schwarzen Strahlung und eben von das Michelson-Morley-Experiment. Tja, und aus diesen zwei Bereichen, aus diesen zwei kleinen, unwichtigen Fragen, haben sich dann, aus dem einen hat sich die Relativitätstheorie ergeben und aus dem anderen die Quantenphysik, die heute einen sehr wichtigen Stellenwert in dem fundierten wissenschaftlichen Bereich einnehmen. Es ist also sehr erstaunlich, dass diese zwei Bereiche, die ja doch seit über 100 Jahren wissenschaftlich erforscht werden, nach wie vor sehr wenig in unser Allgemeindenken oder gar in das Heilwesen oder in den medizinischen Zugang irgendwie einen Einfluss nehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz als Nachhilfe für die, die jetzt mit diesen zwei Begriffen mal nicht recht wissen. Quantenphysik ist grundsätzlich das, das in den ganz kleinen Maßstäben zur Geltung kommt. Das heißt, da sprechen wir von Atomen und auch viel kleiner. Das ist so der Bereich, wo diese Gesetze der Quantenphysik gelten, die eben komplett anders oder fast widersprüchlich sind zu dem, was man bisher mit diesen naturwissenschaftlichen Gesetzen abgedeckt hat. Der andere Bereich, das ist die Relativitätstheorie, die gilt für die ganz großen Bereiche, das heißt entweder Lichtgeschwindigkeit oder Planetenentfernungen, das sind die Bereiche, wo die Relativitätstheorie angesagt ist und die ebenfalls nicht mit dem bisherigen übereinstimmt. Wo halt sozusagen der Missing Link auch noch ist, ist so dieses, wie bekommt man jetzt diese Bereiche zusammen. Also da ist man heute noch am Forschen. Ja, also soweit diese kurze Übersicht über diese zwei Bereiche. Und warum möglicherweise diese wissenschaftlichen Forschungsergebnisse bis heute noch nicht sehr etabliert sind oder sehr, sehr langsam sickern, möglicherweise ist jetzt langsam die Zeit dafür. Dazu möchte ich gerne zurückblicken, weil Erfahrungen aus der Geschichte uns da möglicherweise weiterhelfen, denn vieles in dem eigenen Leben, in der Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und ich möchte kurz zurückgehen auf Kepler, Kopernikus und Sie können dann möglicherweise Rückschlüsse ziehen, warum ich darauf zurückkomme. Ich beginne also kurz beim Kopernikus. 1514 hat er seine 7 Axiome entwickelt und damit eigentlich die Idee gehabt, da gibt's was grundsätzlich anderes, wie die weit verbreitete Meinung ist, nämlich nicht wir, die Erde ist der Mittelpunkt, sondern möglicherweise gibt es da ganz andere Bezugspunkte, nämlich die Sonne. Er hat dann schon geahnt, dass das möglicherweise nicht auf sehr großes Interesse stoßt und hat vorsichtshalber das sehr hinausgeschoben und hat eigentlich erst an seinem Todesbett sein fertiges Buch in der Hand gehabt und er hatte Recht behalten, also das ist zutiefst abgelehnt worden und die Nachfolger von ihm sind dann auch zum Tode verurteilt worden. Auch Kepler hat vertreten, also neue wissenschaftliche Erkenntnisse können sich erst dann etablieren, wenn alle alten Denkmuster, Ideologien sozusagen über Bord geworfen werden. Erst dann kann sich Neues etablieren. Also auch er ist nicht wirklich durchgedrungen mit dieser Idee. Und wir alle wissen von Galilei, dem es ebenso ergangen ist, der damals schon wesentlich fundierter dieses heliozentrische Weltbild sogar beweisen hat können. Also mit dem Fernrohr, das damals entwickelt worden ist zur Zeit, hat er das schwarz auf weiß am Papier zeigen können, es geht um diese Venusmonde, dass das schlichtweg die Sonne das Zentrum ist. Aber, und da müssen wir vielleicht auch Verständnis haben für die, die gerne den Erde als Mittelpunkt beibehalten haben, es ist oft nicht leicht, seine eigenen Denkmuster, seine eigenen Ideologien sozusagen abzuändern. Sie geben uns Sicherheit, sie geben uns Orientierung und wenn etwas komplett Neues kommt, ist es oft eine Überforderung und nicht so einfach. Ja, und es ist immer wieder eine Herausforderung, sich wirklich neuen Dingen zu stellen, die unserem bisherigen Gefühl, unserem Hausverstand, unserem einfach so ist es, komplett widersprechen. Und es macht den Anschein, als wären wir in unserer heutigen Zeit ebenso gefordert wie die Leute zur damaligen Zeit, dass wirklich etwas Neuartiges auf uns zukommt. Beziehungsweise es ist schon lange bekannt, aber es sickert eben, weil es so befremdend ist, erst langsam ein. Es gibt ein schönes chinesisches Sprichwort, das ich euch gerne mitgebe. Wenn der Wind blast, bauen die einen Schutzmauern und die anderen Windräder. Also man kann es ja auch als etwas sehr Erfrischendes, Horizonterweiterndes nehmen, dass möglicherweise die Dinge anders sind, wie wir es bisher uns vorgestellt haben. Genau, eines noch, also sozusagen, wenn man schon wissenschaftlich nicht dagegen argumentieren kann, dann bleibt nur immer so Dinge wie, damals ist eben argumentiert worden, warum diese heliozentrische Weltbild falsch sein muss, war unter anderem das Argument, naja, also eine Ellipse, das ist ja nichts Schönes. Ein Kreis, das ist vollkommen, also eine Kreisbahn, das nur so kann Gott uns gemacht haben, so ein verformtes Ei, das glauben sie nicht. Also auch damit ist gegenargumentiert worden, wobei natürlich Geschmackssache als wissenschaftliches Gegenargument primär schon ein bisschen in Frage zu stellen ist. Aber auch nehmen wir mal diese Ellipse her, dann möchte ich mich da beim Herrn Warm bedanken zur Verfügungstellung des Bildes. Wenn wir also diese Ellipse hernehmen und einfach auch da mal unseren Horizont erweitern, in dem Fall genau um 1000 Tage, dann wird auch aus dieser Ellipse, aus diesen Venusmonden eine wunderschöne Figur. Also oft ist so sozusagen eine Horizonterweiterung, führt uns zu durchaus neuen Perspektiven und zu schönen Formen. Ja, wie gesagt, noch einmal, das sind so die möglichen Widerstreben, die uns alle begleiten, wenn wir jetzt dann ins Detail einmal auf die Quantenphysik eingehen. Ja, ich habe lange mich beschäftigt und auch viele Bücher geplagt und immer gewusst, ich weiß aus medizinischen Bereichen, dass es leicht ist, Dinge so kompliziert zu erklären, dass es im Endeffekt keiner versteht. Und habe mich also als Laie durch die quantenphysikalischen Bücher gearbeitet, immer mit der Absicht, das möglichst leicht zu erklären. Ich hoffe, das ist mir gelungen und habe das jetzt in einige Teile aufgearbeitet. Das eine, das erste, mit dem ich mich beschäftigen will, ist der Gegensatz zwischen Festigkeit und Leere. Unsere westliche Kultur ist sehr geprägt von unserem optischen Sinn, von der Wahrnehmung von Dingen, Körpern, sehr abgegrenzten Formen. Und wenn wir da mal zurückgehen, auch schon zu einem Wissen, das schon Anfang des letzten Jahrhunderts ist, ist auch bereits dort eine ganz frappierende Änderung des bisherigen Wahrnehmung. Und zwar, wir gehen hier zurück zu den Atomen. Wir alle haben in der Schule von Atomen gelernt. Bei vielen von Ihnen, wie bei mir, blitzt nach wie vor dieses Bild auf, wenn ich Atom höre. Das heißt, da gibt es so was in der Mitte und außenrum schwirren die Teile. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie klein diese Atome sind, das allein auf einem Stecknadelkopf sind Millionen. Und diese Atome sind erstaunlich langlebig. Jedes dieser Atome hat Generationen über Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende hinter sich. Und in jedem einzelnen von ihnen befinden sich Atome, die bereits vorher in anderen Lebewesen waren, in anderen, also Pflanzen, Tieren. Und Sie dürfen sich wünschen, was auch immer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jeder von Ihnen ein Atom von Beethoven hat, ein Atom von Schiller, und auch wunderschön finde ich, vom Schmetterling bis zu Sternen. Also es ist auch so die Tatsache, dass jeder auch aus Atomen, aus Sternen besteht.
Sternenstaub.
Also es ist so, klingt schön, ich finde es sehr poetisch, ist aber auch sozusagen verifiziert. Ja, interessant ist, dass dieses Wissen sehr früh schon von den Atomen bekannt war, nämlich bereits bei Demokrit 500 vor Christi. Von ihm kommt auch der Begriff Atomos, also dieses kleinste Teil. Das kleinste Teil, aus dem wir bestehen, ist das Atom. Ja, das haben wir schon 500 vor Christi gewusst und dann war lang nichts Neues. Erst Rutherford hat 1911 dann entdeckt, dass es da noch Unterteile gibt, eben diesen Atomkern und außenrum die Elektronen. Wie gesagt, viele von euch werden dieses Bild haben, auch in dieser Größenordnung. Und da fängt für mich das erste wirklich Faszinierende an, wenn wir uns wirklich vergegenwärtigen, wie viel in diesem Atom, aus dem wir ja bestehen, also wir bestehen aus Atomen, wie viel in diesem Atom wirklich Materie ist, ist es faszinierend wenig. Vielleicht denken Sie sich kurz einmal, was Sie glauben, wie groß das Verhältnis von dieser dingfesten Masse ist im Bezug zu dem Raum, den dieses Atom im Endeffekt einnimmt. Ich kann Ihnen vorweg sagen, es ist unglaublich wenig. Als erstes einmal die Zahl, die sehr trocken klingt, also 99,97% der Masse befinden sich auf 0,00000001% des Volumens. Anders gesprochen ist es so, wir nehmen jetzt einen riesigen Konzertsaal und die Masse ist ein Floh. Also im Endeffekt ist die wirkliche Masse nicht größer als ein kleiner Floh in einem Konzertsaal. Oder, anderes Beispiel, ein Kirschkern im Stephansdom. Also, da alleine finde ich, müsste ja bei uns ein vollkommenes Umdenken einsetzen, wenn wir immer wieder davon ausgehen, dass unser fester Körper, der da anfängt und ganz fest ist und voll gefüllt ist, aus sehr, sehr wenig besteht. Wir werden, damit kommen natürlich einige Fragen auf. Wenn ich jetzt einen Stein habe und da habe ich nur mehr so wenig Masse, ja, warum greift er sich aber im Endeffekt an wie ein Stein, wenn ja nur so wenig drin ist? Also darauf komme ich mal später noch zurück. Auch die Frage, warum kann er dann brechen, wenn das ja nur dieser kleine Punkt ist. Vorweg finde ich recht schön von Dürr in dem Buch, wir erleben mehr, als wir begreifen, sagt er so schön, also wir sind einfach mehr als die Summe unserer Einzelteile. Und ich denke, das ist immer wieder auch so die Krux der Schulmedizin, die uns sehr gern zerlegt in unsere Einzelteile. Da gibt es den und den und den Wert, da gibt es die und die Faktoren. Im Endeffekt sind wir einfach mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ja, wie gesagt, das ist einmal so der erste Punkt, wenn wir uns jetzt mal auf die Masse und unsere Atome beziehen. Und wie gesagt, allein das finde ich ein unglaublich ungewohntes Bild von uns und unserer Umgebung. Aber es geht noch weiter. Die Quantenphysik hat noch viele Überraschungen, auch wenn die erste schon ist. Ja, also wir haben uns immer geeinigt, dass wir aus sehr, 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 sehr wenig bestehen und würden, zumindest wenn es vielen von Ihnen so geht, Dinge einfach doch gern irgendwo dingfest machen, zumindest diesen kleinen Punkt irgendwo fest zuordnen können, damit man ihn besser beschreiben und verifizieren kann. Aber auch das ist nicht so. Diese wenige Masse, die haben, tauscht in unglaublichem Ausmaß ihre Plätze. Also wenn wir hier so einen Ehering nehmen, dann wechseln hier pro Sekunde Millionen Atome den Platz. Also auch in ganz festen Dingen, also wie Metall, ist es nicht so, dass die Dinge an ihrem Ort fest sind, sondern dass da eine irrsinnige Dynamik drinnen ist. Wie gesagt, von der Luft oder so ist uns das eher gegenwärtig, aber es ist auch in ganz festen Dingen. Ich nenne das gern die dynamische Stabilität, weil sozusagen im Endeffekt bleibt ja trotzdem dieser Ring als äußere Form bestehen. Auch wir Menschen sind, das ist also auch schulmedizinisch durchaus bekannt, in einem ständigen Austausch. Also wir sind nicht heute das, was wir in 3 Monaten sind. Zum Beispiel unsere Magenschleimhaut tauscht sich innerhalb von 5 Tagen aus. In 3 Monaten hat sich der gesamte Knochen ausgetauscht. Also die Materie, aus der wir bestehen, die ist nie stabil. Die ist ständig im Austausch. Ist natürlich auch sehr wichtig. Keine Operation wäre von Erfolg, wenn ich diese dynamische Stabilität wäre, wenn ich dieser Plastizität wäre, wo das immer im Austausch wäre. Erst durch diesen Austausch können Wunden heilen, können Narben sich bilden, also sozusagen eine bestmögliche Neuform. Ist erst durch diesen ewigen Wechsel, durch diesen Austausch möglich. Ja, ich möchte jetzt mal auch auf die Körpertherapie zu sprechen kommen, in dem Fall auf die Kraniosakraltherapie. Wo ist da diese Plastizität gegeben? Also eine Grundannahme ist eben diese Veränderbarkeit, die nie ändert, auch im Alter nicht weniger wird. Und wo man, wenn man hier am Körper arbeitet, ganz kurz vorweg für die, die da jetzt keine Vorstellung haben, wie das genau abläuft, man legt also in dieser Behandlung die Hände auf und arbeitet hier mit sehr leichten Körperberührungen. Und was man da eben merken kann und was wir auf diese Plastizität zurückführen, ist, dass das Gewebe deutlich weicher wird, wie zu Beginn der Behandlung, ist dann auch sozusagen ein Ziel, dass gerade im Gewebe, das sehr fest ist, das hier aufgrund von verschiedenen Vortraumen oder Erkrankungen, warum auch immer, sehr fest ist, dass man das durch diese Berührung mehr weicher machen kann, dehnbarer machen kann. Und da ist eben diese Flexibilität eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Nur so können wir arbeiten. Ja, das ist also ein Aspekt, ist diese dynamische Stabilität. Ja, wir gehen aber noch weiter. Also wir haben nicht nur wenig Masse, die tauscht sich nicht nur viel aus, sondern es ist auch flüssig. Es gibt, ich habe diese Zahlen gefunden, dass wenn man jetzt alle Objekte des Universums nimmt, die Dichte, die da rauskommt, 1 Gramm pro Kubikzentimeter ist. Wird Ihnen wahrscheinlich ebenso wenig sagen, wie mir das vorher gesagt hat, aber das ist genau die Dichte von Wasser. Also wenn wir alles mischen, dann haben wir genau die fluide Zustand. Das heißt, auch da ist wieder diese Feststofflichkeit eigentlich ein Ausnahmezustand. Eigentlich ist dieser fluide Materie das Mittelmaß. Und die Quantenphysik hat auch zeigen können, wir haben vorher gehabt diesen Atomkern, dass dieser Atomkern, also dort, wo sich eigentlich unsere ganze Masse aufhaltet, sich verhaltet wie ein Wassertropfen. Und zwar in einem Wassertropfen ist es so, da gibt es Kräfte, die diesen Wassertropfen zusammenhalten, dass er nicht davonfliegt. Aber es ist nicht so fest, dass er starr ist, sondern eben so dieses typische an Wassertropfen. Sie sind wässrig, beweglich, halten aber gerade noch zusammen. Unser Atomkern ist genau so. Also diese Kernkräfte bewirken, dass dieser Atomkern im Grunde ein Wassertropfencharakter hat. Ja, und mit diesem fluiden Bild, auch das ist ein Zugang, den ich in der Körpertherapie, der einfach für mich ganz klar da aufgetaucht ist, wo es aber bis dato in keiner Therapie von weder der Osteopathie noch sonst irgendwo eine schlüssige Erklärung gibt. Ja, es wird auf das Blut oder der Liquor herangezogen, aber das ist nicht schlüssig. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber es wird damit gearbeitet. Also die Methode des fluiden Arbeitens ist nicht von mir entwickelt, sondern die ist lang und weit verbreitet. Und zwar ist es so, manche Körpertherapeuten, zum Beispiel die Osteopathen, arbeiten eher auf diesem feststofflichen. Das heißt, die arbeiten am Muskel mit Ursprung und Ansatz und Dehnung. Also eher so, kann da bis zum Chiropraktiker gehen, die da sehr manuell arbeiten. Aber in der Kraniosakraltherapie ist es durchaus so, dass ich wirklich mit diesem fluiden Körperbild arbeite. Wie schaut das aus? Welche Idee ist dahinter? Wenn ich also da in Kontakt bin mit dem Patienten, ist es so, dass ich deutlich wahrnehmen kann, wie da gleich einer Flüssigkeitswelle eben eine Welle durch den Körper strömt. Und diese Welle ist eindeutig nicht an eine Struktur, wie zum Beispiel Muskel oder Knochen, bedingt, sondern die geht durch den ganzen Körper. Diese Phänomen ist einfach auch, dass da eine gewisse Trennung aufgehoben ist. Also ich habe da nicht mehr ganz klar meine Hand, also da ist meine Hand und hört auf und da fängt der Körper an und hört auf, sondern es ist wirklich so wie ein Verschmelzen dieser Körpergrenzen, wo man gemeinsam dann an diesem fluiden Gefühl arbeitet. Es ist also wirklich, wie gesagt, wie ein gemeinsam erspürter Raum. Viele von Ihnen haben das vielleicht schon selber erleben dürfen. Und es ist dann oft so ein Gefühl, dass vor allem, also wenn man es in der eigenen Achse, in der Mittelachse stärkt, ein sehr vitalisierendes und stärkendes Gefühl, dass die Patienten auch immer wieder so beschreiben, dass es ihnen nachher besser geht. Also es ist immer wieder ein Ziel, dieses ich rede oft von Durchblutung, weil uns das geläufiger ist, aber das Blut ist es ja nicht. Sondern ich bin überzeugt, dass es da eben um diese fluide Materie geht. Und was auch, denke ich mal, auch für Sie nachvollziehbar ist, dass ich mir viel leichter tut, da was zu initiieren, als wenn ich in diesem Feststofflichen bin. Das Bild vielleicht von einem Stein, der ins Wasser fällt. Da brauche ich nur wenig initiieren und es kann ganz viel in demjenigen bewirken. Also ich finde es ein wunderschönes Arbeiten auf dieser Ebene. Ja, dann wollen wir weitergehen. Wir haben vorher dieses Bild gehabt von diesem wenigen Materie in diesem großen Raum. Da kommt natürlich zu Recht die Frage auf, naja, und was ist da in dem leeren Raum? Ist da nichts oder was ist dort? Und da möchte ich gern kurz darauf eingehen, also vorweg, dass dieser Raum enorm wichtig ist und da ist nichts, sondern das ist von großer Bedeutung. Ja, links, also ich habe leider kein Bild gefunden, wo das jetzt ganz ident ist. Sie müssen sich die Punkte, die da rechts und links sind, ganz ident vorstellen. Es handelt sich nämlich beides mal um Kohlenstoff. Wenn ich also den Kohlenstoff nehme und so wie auf dem linken sehr eng zusammenpacke, also sehr symmetrisch und ordentlich anreihe, kommt eine komplett andere Substanz heraus, als wenn ich das so mache wie rechts. Ich nehme wieder die gleichen Bausteine, also wie Legosteine, und ordne sie diesmal so in diesem Ballmuster an. Das heißt, ich habe die gleiche Materie, aber sie ist anders angeordnet. Warum ist sie anders angeordnet? Das liegt allein aufgrund ihrer Bindungsart. Das ist einfach die Art und Weise, wie sie sich binden. Und diese Bindungsart ist wie eine Kommunikation in dem Lernraum. Also diese ganze Kommunikation, dieser Austausch, der da zwischendrin stattfindet, ist also ein Charakteristikum von diesem Lernraum. Und der entscheidet, was im Endeffekt rauskommt. Links kommt ein Diamant heraus, rechts kommt Ruß heraus. Das heißt, es ist kein ganz unbedeutendes Output und im Endeffekt hat nur der leere Raum darüber entschieden. Diese Kommunikation, dieser Austausch, also es ist ganz unglaublich, wie viel sich in diesem leeren Raum drin abspielt. Zeilinger, sein Quantenphysiker aus Wien, hat überhaupt einmal gesagt, also die Information ist überhaupt der Ursprung vom Universum. Also diese Information, dieser Wissensaustausch ist etwas ganz, ganz Grundlegendes und in der Quantenphysik sogar die tragende Essenz. Also da gehen wir weg von diesem Materiellen, von diesem Feststofflichen, sondern da spielt sich ganz, ganz viel dazwischen ab. Jetzt muss ich kurz schauen. Genau. Also wieder, nehme jetzt nochmal den Stein von vorher, wo wir sozusagen gehabt haben, ja, der ist ganz leer, aber diese Leere ist ganz bedeutungsvoll. Wie gesagt, ich wage das jetzt sogar zu übertragen auf uns Menschen symbolisch, dass ja auch dort sich sehr viel im Zwischenraum abspielt, in menschlichen Beziehungen, ist ja im Grunde das, was sich zwischen zwei Menschen abspielt. Und ja, ich denke, in der Psychotherapie ist das mehr etabliert, dass man darauf achtet, dass man das als Bestandteil nimmt, dieses Atmosphärische, dieses, was spielt sich da gerade ab, wahrnimmt. Es ist auch eine interessante Erforschung diesbezüglich gemacht worden, wie viel tragt, zum Beispiel bei einer Psychotherapie, die Methode, also da gibt es ja die verschiedensten psychotherapeutischen Methoden, wie viel ist diese Methode wichtig und wie viel ist da dieses Zwischenmenschliche der Wirkfaktor, also was wirkt eigentlich? Und man ist draufgekommen, dass 15% die Methode ist und der Rest ist das wieder scheinbar leere Zwischenmenschliche, diese ganz bedeutungsvolle Raum. Ja, auch ist es da in der Kraniosakraltherapie, ist uns dieser Raum als ganz was grundlegend Wichtiges von Bedeutung. Und es ist zum Beispiel schon zu Beginn der Behandlung, weil ich da noch schnell auf die Schulmediziner zurückgeht, finde ich nämlich auch spannend, die sagen halt auch noch Grüß Gott. Also da gibt es auch noch so ein bisschen ein rudimentäres, man tritt gemeinsam in einen Raum ein, zumindest einige haben sich noch erhalten. In der Kraniosakraltherapie ist das von ganz, ganz essentieller Bedeutung zu schauen und auch anzusprechen, ob die Chemie passt. Also können wir miteinander, ist das ein gutes Arbeitsumfeld, wenn wir miteinander da in Kontakt kommen. Und jeder Kraniosakraltherapeut hat da auch für sich oft so ein Ritual am Anfang entwickelt, mit dem er die Behandlung beginnt. Dieses Ritual ist dazu da, um wirklich diesem Raum auch noch einmal die Zeit zu gewähren, sich zu etablieren, zu spüren und dem genug Bedeutung beizumessen. Es ist da, es gibt also wirklich da auch viel Schulungen, sie sind, denke ich mal, sehr ähnlich zu dem Buddhismus, die da immer wieder sprechen von dieser achtsamen Gewahrsamkeit, von diesem Herzöffnen, von dem Miteinander in Kontakt kommen. Und ich denke, erst wenn das wirklich gut möglich ist, kann ich auch behandeln. Ja, und in diesem Raum ist dann sehr viel Potenzial, um da auch auf Intuitionen zu achten und auf feinstofflichere Ebenen zu gehen. Ja, wir wagen uns noch einen Schritt weiter. Wer noch folgen kann und mag, den lade ich herzlich ein. Jetzt haben wir eh schon so wenig Materie, aber wir wollen die Frage stellen, ob es ganz ohne Materie auch geht. Also ist Information ohne Trägersubstanz denkbar? Das hat sich schon lange, diese Frage anhand vom Licht immer wieder, was ist Licht und wie funktioniert das, sozusagen gespalten. Schon im 17. Jahrhundert haben die Leute diskutiert, ja, was ist jetzt Licht? Ist es jetzt Welle oder ist es jetzt Teilchen? Und 1802 hat dann noch dazu ein, wie soll man sagen, wissenschaftsferner Mensch, der Young, der kein Naturwissenschaftler war, sondern Arzt, behauptet, es sei eine Welle und hat es auch beweisen können, nämlich durch diesen berühmten Doppelspaltversuch. Simpel, ganz einfach, man schickt eine Welle, weiß nicht, wie weit es erkennbar ist, durch zwei Spalten durch. Und wenn ich vorher eine Welle habe und sie geht durch die zwei Spalten durch, dann überlagern sich dahinter die Wellen. Also es gibt ein neues Muster, man nennt das Interferenzmuster. Also war ganz klar, wenn ich den Lichter durchschicke und dahinter kommt dieses Muster, muss es eine Welle sein. Newton, der die Teilchentheorie vertreten hat, war tief enttäuscht. Heute wissen wir, das Licht ist Welle und Teilchen. Darauf kommen wir noch später, aber jetzt die Frage, wir haben also dieses Licht, Welle und Teilchen, das kommt von der Sonne zu uns, naja, aber es muss ja irgendwie zu uns kommen. Also war immer ganz klar, es gibt den sogenannten Äther. Der Äther war also diese Substanz, die uns da umgibt, wo eben diese Information fortgeleitet werden kann. Auch da hier die herbe Enttäuschung, als Michelson durch ein Experiment, in dem er eigentlich den Äther finden wollte, gefunden hat, dass es den Äther nicht gibt. Das Resümee ist, die Sonne, die da in ihren 8-minütigen Reise von der Sonne zu uns kommt, ist ohne was zu uns kommen. Das heißt, es gibt diese Informationsweiterleitung ohne Materie. Max Planck, der Begründer von der Quantenphysik, hat einmal gesagt, tatsächlich gibt es überhaupt keine Materie. Alles und jedes ist aus Schwingung zusammengesetzt. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, wie auch immer Sie damit umgehen. Tatsache ist, und da treffen sich dann wieder so diese Dinge, auf die ich schon lange mit Staunen zurückblicke, ist, dass Pulsieren sicher eine Grundlage des Lebens ist. Das ist auch ein Schulmediziner, wir wissen, dass schon seit dem 21. Lebenstag unser Herz pulsiert. Wir sind also in unzählige Rhythmen und Pulsationen eingebunden unser Leben lang. Da kommt dann auch wieder sozusagen Verbindung zum Größeren, also wo man auch die Jahreszeiten und Rhythmen in den größeren Dimensionen haben. Aber wie gesagt, auch in uns, in unserem Körper sind eine Vielzahl von Rhythmen gegeben. Und das hat auch schon der Begründer von der Osteopathie, der Andrew Taylor Still, gesagt, Leben ist Bewegung. Also das war für ihn so eins dieser Grundsätze. Nur dort, wo sich was bewegt, lebt es auch. Sein Nachfolger, der im Entwickler der Kranio-Sakral-Therapie, Sutherland, hat so formuliert, er hat diesen Rhythmus, den er da gespürt hat, auch den Atem des Lebens bezeichnet. Sozusagen, das ist was ganz grundsätzlich, das für unsere Vitalität Voraussetzung ist. Auch das, ich meine, all das, was wir da heute, von dem ich heute erzähle, ist sozusagen neu für uns westlichen Leute, die das jetzt endlich einmal wissenschaftlich irgendwie langsam zu fassen kriegen. Anderen Kulturen ist das sowieso viel etablierter, gewohnter, die denken auch da ganz anders. Und auch andere Kulturen früher haben das schon etabliert in ihrem Weltanschauung. Zum Beispiel die Stoiker sind davon ausgegangen, dass es eine grundsätzliche Weitung und Engung gibt. Dass es also ein grundsätzliches Pulsieren der Erde gibt und aller Lebewesen. Ja, ich selber habe eben für mich diesen Rhythmus von Anfang an auch als solchen wahrgenommen in dieser Ausbildungen. Und wie gesagt, kann von Anfang an mit diesen anatomischen Erklärungen damit nicht umgehen. Und bin für mich sozusagen, habe da entwickelt diesen, statt dem kraniosakralen Rhythmus, den ich also widerlegen kann, für mich eher diesen Begriff des vitalen Quantenrhythmuses entwickelt, weil ich überzeugt bin, dass der Ursprung dieses Rhythmuses auf dieser Quantenebene liegt. Ja, ich habe da noch ein anderes Bild zu diesem Experiment, genau. Das ist nochmal plastischer dargelegt, wie dieses Interferenzmuster auftritt. Ja. Gut. Wir haben also vorher diese Atome gehabt und von diesen Teilchen gesprochen, das Licht, das auch Teilchencharakter hat. Jetzt gibt es wieder etwas sehr Faszinierendes, dass dieses Teilchen nicht an einem Ort ist. Also auch dieses Teilchen können wir nicht dingfest machen in der Quantenphysik, sondern dieses Teilchen ist überall potenziell, möglicherweise vorher, aber auch nirgends wirklich. Das klingt sehr vage, mysteriös, ist es auch. Und es hat schon viele Physiker zur Verzweiflung oder zum Staunen gebracht. Es nennt sich der Raum des wahrscheinlichen Aufenthaltes. Der Heisenberg hat das als erstes einmal irgendwie beschreiben können, also dass man von diesem Ding da nie gleichzeitig sagen kann, wo es ist und gleichzeitig, wie sich es bewegt. Also ich kann entweder sagen, wo es ist, aber nicht, wie sich es bewegt, oder ich kann sagen, wie sich es bewegt, aber nicht, wo es ist. Einer hat das mal nett beschrieben, das ist ungefähr so wie das Phänomen, dass sich verirren, also entweder ich weiß, wo ich bin, aber nicht, wohin ich muss, oder ich weiß, wohin ich muss, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Also in diesem Sinne, so verwirrend ist das auch mit diesem Ort. Und es ist auch sehr nett mit dieser Billardkugel. Also die Billardkugel ist potenziell überall, aber eben nirgends wirklich. Und das war auch immer wieder ein Phänomen, das ich da in der Körpertherapie erlebt habe. Sozusagen die Osteopathen, wenn ich da auf dem Muskel arbeite, dann tue ich mir leicht. Dann habe ich diesen Muskel, der ist definierbar, der ist begrenzt und da kann ich mich auch orientieren und danach klare Prognosen geben. Desto weiter ich mich hineinwage in dieses Feinstoffliche, desto diffuser wird es irgendwie. Und ich finde es sehr beruhigend, dass auch ein Professor von der Technischen Universität das so beschrieben hat. Ich darf Ihnen das kurz vorlesen. Professor Völz, Professor an der Technischen Universität, spricht von dieser Sprachlosigkeit. Wir verfügen entsprechend unseren Erfahrungen nur über eine Sprache der Makrowelt. Daraus folgen die Probleme bei der Beschreibung der anderen, der Mikrowelt. Dies betrifft auch unsere Intuition. Also ich denke, das ist so etwas, wo wir auch gerne oft, wenn wir wohin gehen, dann klar Ursache und eine Antwort kriegen. Das ist, wenn man ehrlich ist, desto feinstofflicher wir arbeiten, desto weniger ist es, weil ganz viel hier sich in diesem Raum abspielt, der diffuser ist, der allgemeiner ist, der eben sozusagen die Potenzie der allgemeinen Möglichkeiten beinhaltet. Wie ist das jetzt mit diesem überall? Ja. Die Fragen können ja nachher noch kommen.
Genau.
Vielleicht mache ich es wirklich so, dass ich jetzt da noch vom Beobachter spricht. Sehr lang innehmer. Wie ist das jetzt mit dieser Billardkugel? Schließlich sehen wir eine Billardkugel. Und wir können auch ein Atom festmachen. Also das ist ja nicht so. Aber gleichzeitig kann sich das Atom überall aufhalten. Ja, 1964 ist es dann so weit gekommen, dass man es eingestehen hat müssen, dass der Beobachter eine entscheidende Rolle spielt. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir ein Experiment machen und es ist vollkommen wurscht, wer dieses Experiment macht. Es ist objektiv, es ist repetierbar, es ist wiederholbar. Und das ist eine absolute Grundstütze unserer Wissenschaft. Also was nicht so funktioniert, ist nicht wissenschaftlich bis dato gewesen. Jetzt ist aber so, dass 1964 Bell, Aspect und John Wheeler dabei beigetragen haben, zu beweisen, und das ist so, dass der Beobachter einen Einfluss hat. Das heißt, eine Messung, wir haben jetzt wieder diesen Doppelspalt, und das Teilchen, das sich ja überall aufhalten kann, kann gleichzeitig durch den rechten und gleichzeitig durch den linken Spalt gehen. Und es gibt dieses Interferenzmuster. Aber das sagt man, es gibt es ja nicht. Ich will jetzt beobachten, wo dieses Teilchen durchgeht. Und wenn ich jetzt wirklich ganz fest aufpasse, dann geht tatsächlich das Teilchen, sagen wir mal, durch den rechten Spalt. Und das Interferenzmuster ist weg. Der andere Beobachter beobachtet es auch und das Teilchen entscheidet sich, okay, jetzt gehe ich durch den linken Spalt und das Interferenzmuster ist auch weg. Das heißt, sobald ein Beobachter da ist, verschwindet dieses Interferenzmuster. Durch den Beobachter wird das Teilchen dingfest. Durch den Beobachter ist es nicht mehr potenziell in einem großen Raum. Es wird an einem Ort verifizierbar, sichtbar, messbar, wie auch immer. Man kann es auch sagen, durch diese Messung kommt es zu einer Spaltung des Universums in eine sich verwirklichte Möglichkeit. Also vorher haben wir ganz viele Möglichkeiten und durchs Beobachten wird Teilchen fast gezwungen, sich für irgendetwas zu entscheiden. Tja, und jetzt sind wir dort, wo Niels Bohr gesagt hat, und wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat sie nicht verstanden. Weil es ist im Grunde schockierend. Ja, ja, ganz kurz nochmal auch da. Ich gehe jetzt da kurz zu dem verschränkt überspringt eins. Die letzte Herausforderungen sind die verschränkten Teilchen. Wie gesagt, der Begründer der Relativitätstheorie ist Einstein. Ich sag's ganz platt, auch sein Horizont war beschränkt und das mit der Quantenphysik war ihm nicht geheuer. Und da hat es etwas gegeben von der sehr spukhaften Fernwirkung, dass da zwei Teilchen miteinander in Kontakt stehen. Und man weiß nicht wie, weil bis jetzt ist eigentlich die Meinung, das Schnellste, was es gibt, ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber diese zwei Teilchen stehen miteinander in Kontakt schneller wie die Lichtgeschwindigkeit. Das war für den Einstein schlichtweg also unmöglich. Und er hat dann 1935 das sogenannte EPR-Experiment ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass dieser ein Blödsinn ist. War nicht so. Und 1981 konnte es dann auch durch Alan Aspect bestätigt werden, es gibt diese Verschränkung. Heißen tut es gibt zwei Teilchen, die, wenn sie verschränkt sind, also wenn miteinander in Kontakt sind, immer, egal wie weit voneinander wissen, wie auch immer, und gleichzeitig den gleichen Zustand einnehmen können. Das heißt, wir stellen uns zum Beispiel vor, es wird ein Würfel auf irgendwo gewürfelt und er hätte einen verschränkten Würfel, natürlich sprechen wir da jetzt von Miniteilchen, aber es gäbe einen verschränkten Würfel und gleichzeitig, absolut gleichzeitig, ist der zweite Würfel die gleiche Augenzahl. Ohne, dass wir heute wissen, wie das funktioniert. Also da ist vollkommener Staunen, wie die das austauschen, aber es gibt's. Natürlich ist da jetzt sozusagen meine These oder wie auch immer meine die Erfahrungen aus der Körpertherapie mit dieser Verschränkung in Verbindung zu bringen sehr gewagt. Dennoch ist es so, dass ich auch da immer wieder Phänomene spüre, die für mich eigentlich nur durch das zu erklären wären. Diese Phänomene sind zum Beispiel auch im Wesen der Heilung von Faulbein hat es so beschrieben, gibt es Phänomen, dass man mit einem Patienten, da muss man allerdings wirklich in einen sehr tiefen, fast tranceähnlichen Zustand gemeinsam treten, dass man wirklich zeitgleich die gleichen Bilder hat. Oder dass man zeitgleich wirklich die gleichen Empfindungen hat. Das gibt es. Und für mich ist das, wäre das zum Beispiel durch diese Verschränkung erklärbar. Ich bin dann auf noch ein Zitat gestoßen, das mich da eigentlich fast bestärkt hat. Wieder vom Quantenphysikalischen Institut von Wien. Da hat der Autor dieser Versuchsreihe Fickler im Science Folgendes beschrieben. Sie haben eben diese Verschränkung jetzt auf 144 Kilometer im Experiment also nachvollziehen können. Und damit haben wir einen kleinen Weltrekord aufgestellt, erzählt er. Einzig die limitierenden technischen Mittel bremsen uns ein, um nicht schon bald Verschränkungen von verdrehten Lichtkanten zu erzeugen, die wir vielleicht mit der bloßen Hand spüren könnten. Tja, und damit möchte ich vielleicht den ersten Teil meines Vortrags beenden. Ich möchte wagen zu behaupten, dass es möglicherweise schon für den einen oder anderen spürbar ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Es war wirklich sehr aufregend, spannend, viel gelernt. Viele Fragen schon? Jawohl, da hinten bitte.
zu dem anfangs kurz erwähnten Soma-Modell, ob wir da bitte noch kurz was hören können.
Ich möchte wirklich nur ganz in aller Kürze darauf eingehen. Ich denke, wir haben, also wie gesagt, einiges ist über die Quantenphysik geschrieben. Und zwar ist es für mich so, dass also im Schulmedizinisch in der Mitte des Blau ist der Körper. Also ganz viel in unserem Heilwesen geht von diesem Körper aus. Das ist so dieser klar definierbare, umschreibbare, begreifbare Körper, wo auch diese kausalen, verifizierbaren, objektiven, wissenschaftlichen Methoden funktionieren. Wo auch unabhängig ist, ob der Arzt ist oder also der Arzt A oder der Arzt B. In der zweiten, im ersten Kreis, der rundherum ist, habe ich dann mit einbezogen die Beziehung, die wir vorher kurz besprochen haben, die aber nicht nur sozusagen in den Mikrobereich geht, sondern auch in den Makrobereich, also wo wirklich all unser Umfeld mit hineingeht, das Sozialsysteme, die zum Beispiel in der Sozialmedizin dann auch mit berücksichtigt werden. Das dritte Rand, der uns dann mit umgibt, sind eben diese Fluids, das habe ich kurz beschrieben, das waren so diese Flüssigkeitsbewegungen, wenn ich so beschreiben kann. Und auch dort bin ich überzeugt, dass sie nicht nur im Mikrobereich abspielen, sondern auch im Makrobereich. Also Fluktuationen haben wir in vielfältiger Weise geologisch auch, die uns fernliegen, dass wir daran denken, dass die auch einen Einfluss haben. Aber ich nehme jetzt kurz eine heraus, zum Beispiel die Fluktuation vom äußeren Erdmantel, also das ist mit der Erdkern, sondern Erdmantel, da wissen wir, dass sich das fluktuiert, genauso flüssig wie Wasser. Und durch diese Fluktuationen kommt es zu dieser Plattentektonik, das heißt, die verschieben sich. Denkt man sich, was hat das mit uns zu tun? Aber auch ohne diese Fluktuationen wären wir schlichtweg nicht lebensfähig, weil es wäre die ganze Erde unter Wasser. Also wir wären nicht als Lebewesen auf der Welt, wenn nicht auch das dabei wäre. Und die dritte Ebene ist eben dieser vitale Quantenrhythmus. Das heißt, es gibt diesen Rhythmus in der Mikroebene, aber auch in der Makroebene. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt zu umfangreich, dass ich näher darauf eingehe. Ich will nur zeigen, dass es sozusagen für mich im Konzept diese Spiegelungen in dem, was wir jetzt in dieser Quantenwelt beschrieben haben, auch noch einmal im Großen gibt. Und dass eigentlich in der Behandlung das genauso dazugehört. Also ich kann nicht nur immer ins Kleinere gehen, sondern muss immer wieder auch die großen Zusammenhänge sehen, eben das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld, wie geht es dem in den Beziehungen, die er in seiner Außenwelt lebt. Ja, soweit.
Keine Frage. Sind alle sprachlos, da gibt es eine. Moment, warten Sie bitte. Danke.
Eine Frage, Sie haben gesagt, wichtig ist vor der Behandlung die Achtsamkeit und das Ritual. Verwenden Sie auch Sprüche oder Mantren oder in diese Richtung?
Nein, ich bin sehr zurückhaltend mit diesen Dingen, weil man damit auch schon wieder was vorgibt. Also es wäre das Gleiche, wie wenn ich Musik habe oder sonst was. Ich glaube, da geht es wieder so um diesen Raum der Möglichkeit, möglichst offen zu lassen. Wenn ich da was vorgib, dann gehe ich in eine Richtung oder gib was vor und das versuche ich möglichst nicht zu tun. Das heißt, was ich schon habe, das sind ganz banale Dinge. Machen Sie sich bequem, lassen Sie sich gut nieder. Auch diese Achtsamkeit in mir mache ich da eigentlich ohne konkrete Sprüche. Wobei ich nicht ablehnen möchte, dass die ihre Wirkung haben könnten. Ja.
Und gibt es, dass Sie einen Patienten ablehnen, weil Sie das nicht spüren, dass das funktioniert? Oder?
Na, also das gibt es eigentlich wirklich so gut wie nie, weil ich sehr gut oft, also es wäre dann auch eine Sache, es anzusprechen. Mhm. Also gibt es da noch etwas oder wie geht es Ihnen damit? Ich glaube, es war wirklich ein aller einziges Mal, wo ich das Gefühl habe, das war so ein Doktor-Shopping im Sinne auf Richtung Pension. der eigentlich gar kein Interesse gehabt hat, wo ich gesagt habe, ich glaube, es macht keinen weiteren Sinn. Aber es war in meiner Erinnerung nach ein einziges Mal.
Okay. Ja. Aber es
geht immer wieder so darum, wirklich diesen inneren Kern zu finden. Wenn ich den nicht habe und da gewisse Abneigung ist, wäre es nicht gut, damit zu arbeiten. Also das ist mir ganz ein wichtiger. Aber man findet den guten Kern eigentlich immer.
Ja, bitte.
Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn ich so zuhöre, dann erinnert mich das ein bisschen an Empathie. Das heißt, ich habe Empathie für mich selber, kommt so zur Ruhe, dass ich mein Gegenüber wahrnehmen kann oder beobachten kann und nicht interpretieren oder die eigene Bewegung mehr spüre als das Gegenüber. Kann man das irgendwie vergleichen als Empathie mit...
Also ein Teil von dem Ganzen ist sicher Empathie, das ist sicher eine Grundvoraussetzung. Und ich denke, dass ganz viel von dem, was uns auch allen vertraut ist, das aber immer wieder durch unser kopfiges, verstandesmäßige zugeschüttet ist, in uns allen vorhanden ist und wie gesagt in anderen Kulturen einfach sowieso viel mehr Stellenwert hat. Und wir das auch leben und Empathie ist da ganz bestimmt ein ganz vertrauter und wichtiger Bestandteil.
Da ganz hinten bitte gleich. Danke.
Ja, da möchte ich an die Frage anknüpfen. Und zwar aus dem Mutterrecht heraus haben Frauen grundsätzlich können bessere empathische Fähigkeiten entwickeln, weil sie die Fähigkeit besitzen, Kinder zu gebären. So habe ich das gelesen bei Erich Fromm. Kann man sagen, dass Frauen eben aus der Empathie heraus Leben zu geben, bessere Kraniosakraltherapeuten deswegen sind? Weil ich habe ehrlich gesagt hauptsächlich Frauen angerufen, die Therapeutinnen sind.
Ja. Also ich sage jetzt einmal, ohne das wirklich einzugehen, also Tatsache ist schon so, dass Physiotherapeuten und Osteopathen sehr häufig Männer sind und Kraniosakraltherapeutinnen sehr häufig Frauen sind. Also das ist auf jeden
das
Fall
heißt,
so.
Männer liegen mehr auf der haptischen Seite, sind mehr auf der haptischen,
begreiflichen Seite zu Hause. Kaiferzit ist mehr dorthin, ja. Also das ist auf jeden Fall mal so. Ob nicht die Fähigkeiten nicht auch jeweils anderwertig wären,
Die Triebe geben wir jetzt den Männern. Die Triebe körperlich zu arbeiten. Okay, das
lassen wir weg. Aber ich denke, also von der Dinge ist es sicher so, dass es also wirklich erstaunlich ist, wie gravierend da die Verhältnisse von Mann-Frau sind. Ja, also.
Bitte sehr.
Ich habe jetzt eine kurze und einfache Frage. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt noch einen zweiten Teil vom Vortrag oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, noch nicht.
Erster Teil habe ich gerade von Ihnen, Frau Schulz.
Nein.
Okay.
Der erste Teil ist der Vortrag und der zweite Teil ist die Diskussion.
Dann käme jetzt mein Statement.
Okay, bitte.
Frau Swoboda, ich finde es sympathisch, dass Sie Ärzte mit Physik und speziell Quantentheorie beschäftigt. Sie haben ja selber gesagt und zugeben, Sie sind eine interessierte Laien und nicht eine Fachfrau, weil Sie auch nicht Physik studiert haben. Ich habe Physik studiert. Verstehe aber nichts von Körpertherapie. Und ich muss sagen, Sie haben das eh ganz brav und nett gemacht, die Quantentheorie zu erklären. Auf relativ einfachem Niveau, wie es halt ein interessierter Laie hat. Aber da ist ja nichts dagegen zu sagen. Nur, wo es dann schlimm wird, finde ich, als Naturwissenschaftler, der an einem Kepler-Salon einen gewissen Anspruch erhebt, ist die Art von Parallelen, die Sie zwischen Medizin und physikalischen Modellen oder physikalischen Tatsachen ziehen. Das ist ungefähr das gleiche Niveau, wie meinetwegen die nordischen Götter ein Modell waren für die nordischen Völker vor 2.000-4.000 Jahren. Und die haben sich dann überlegt, was ist Donner? Das ist, wenn der Donnergott mit seinem Hammer irgendwo dagegen haut. Das ist nicht Physik oder auch nicht Wissenschaft auf heutigem Niveau. Das ist eigentlich Pseudowissenschaft. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht der Anspruch, den man an einem Kepler-Salon-Vortrag haben soll und muss, solche Analogien, Bilder, Metaphern zwischen der armen Quantenphysik und meinetwegen der Medizin zu machen. Das ist Scharlatanerie, das ist Pseudo. Wissenschaft und keine wirkliche Wissenschaft. Ja. Und ich verwahre mich, dass man in einem Kepler-Salon solche Analogien als Wissenschaft verkauft. Ja. Das ist wie wenn ich Parallelen zwischen meine Modellautos und ihrer Körpertherapie machen würde. Das
also
ist
da nicht muss ich dann auf jeden Fall einmal, da haben Sie vielleicht den Einstieg vielleicht überhört. Wichtig ist mir, dass es nicht wissenschaftlich bewiesen ist, sondern dass ich die Quantenphysik, so wie ich sie dargestellt habe und verstanden habe, also da höre ich gerne auf Einwände, falls das eine oder andere nicht richtig wiedergegeben worden ist, absolut wissenschaftlich fundiert ist und dass es auf der anderen Seite die seit Jahrhunderten empirischen Körpererfahrungen gibt, die auf der Hand sind. Das sind nicht meine, das sind also wirklich über Generationen viel, auch das betrifft jetzt auch nicht die Kranio-Sakral-Therapie, da kommt die Osteopathie, Biodynamik, ganz viel hinein. Das sind also empirische Erfahrungen, die ich einfach parallel auf hier also darlegen will und schon das Phänomen der Vielzahl der Überschneidungen darlegen will. Ich kann nicht behaupten, dass das schon wissenschaftlich bewiesen ist. Das ist es nicht. Wie gesagt, ich bin dann froh, dass es auch auf der Technischen Universität Wien und so weiter durchaus in diese Richtung Denkansätze gibt. Und ich weiß auch, dass es noch lange dauern wird, bis wir so weit sind, um vieles davon verifizieren zu können. Das ist unser westliches Denken, bis es nicht verifiziert ist, haben wir große Vorbehalte dagegen. Nur, wie gesagt, ein Kern der Quantenphysik ist ja, dass es nicht verifizierbar ist. Und deswegen habe ich auch Galileo am Anfang gebracht, um aufzuzeigen, dass die Widerstände natürlich hier sind, weil es für uns eine Herausforderung ist. Und ja. Ja, absolut.
Ist das jetzt halbwegs beantwortet für Sie? Oder?
Ich glaube, man kann. Ja, absolut, absolut. Ja. Ganz hinten war noch jemand, der.
Die Dame zuerst, dann da hinten. Okay.
Bitte. Das ist jetzt ein Themenwechsel. Ich weiß nicht, ob das in der Erregung gerade geht. Die Therapie und Psychotherapie hat ja in den letzten 10 Jahren sich sehr dankbar gezeigt dafür, dass die Neurobiologie entwickelt worden ist. Wie stehst du denn zur Neurobiologie in diesem Zusammenhang, die erklärt oder versucht ja sehr viel zu erklären, wie Empathie beispielsweise und andere Phänomene, die hirnorganisch und mit bioelektrischen Bildern erklärt werden? Und was hat das jetzt mit Quantenphysik zu tun?
Also grundsätzlich denke ich, dass diese psychosomatische Medizin noch immer ein bisschen das Problem hat, dass es doch allem getrennt ist. Es gibt so dieses Psychische und dann wird darüber gesprochen, über den Körper. Rein als quantenphysikalischer, wenn ich diese Welt in mich sozusagen als Maßstab anlege, dann ist es immer so, dass es sozusagen die zwei Seiten einer Münze sind. Und dass es nie diese Trennung im Grunde wirklich gibt zwischen Körper und Leib. Ich meine, der hat stattgefunden, ja, auch 5. Jahrhundert vor Christus durch Demokrit, der gesagt hat, der Körper ist das Gefängnis der Seele, also wo diese dramatische Abspaltung ist und das heute im Grunde nach wie vor gegeben ist, allein indem ein Patient zur Orthopädie oder auf die Psychiatrie schickt, anstatt zu sagen, ja, dass der Bandscheibenvorfall auch möglicherweise was Belastungsbedingtes hat. Diese Neurobiologie ist jetzt sozusagen eins, wo ich auch wiederum mit unserem bisherigen Denkmodell der Anatomie mich dem ein bisschen annäher, dass da möglicherweise unmittelbare Zusammenhänge bestehen. Das heißt, eine Emotion macht ein Molekül und ein Molekül ist als Emotion. Also das, auch dort wird diese Trennung zunehmend überlappender. Und ich denke, es ist ja wieder für die, die irgendwas Handfestes brauchen, ein guter Ansatz. Ich selber brauch's.
Ja, ich wollte nur anschließen an die vorige Diskussion sozusagen Quantenphysiker und praktische Ärztin. Ich gehe jetzt davon aus, Sie sind praktische Ärztin und wissen, was Sie tun. Würde jetzt Ihrer Meinung nach eine Theoriebildung, also wenn das Ganze abgesichert wäre und es wäre eine wissenschaftliche Theorie, Ihre Arbeit als Ärztin verändern? Und in welcher Weise wird sich das verändern?
Also meine Arbeit hat im Grunde nicht verändert. Ich arbeite also seit Beginn, ich diese Körperzugang gehabt habe gleich. Ich denke, es hat einfach für mich einiges verändert und klarer gemacht. Aber wie gesagt, viele Dinge von dem sind uns vertraut und eigentlich seit Generationen und eben mit verschiedensten Methoden. Wir haben da die buddhistische Meditationen, Achtsamkeit, Empathie, Resilienz. Also das sind lauter Begriffe, die sowieso etabliert sind seit langem. Und mein persönliches Arbeiten hat es nicht verändert. Was ich glaube, was es erleichtern würde, wäre ein bisschen die Ausbildungen in die Richtung ein bisschen klarer zu differenzieren, zu straffen. Und da komme ich dann, meine persönliche Erregung steigt, wenn ich dann von diesen bisherigen Ausbildungsmodellen zu sprechen komme, die einfach keinerlei Absicherung haben und wo ich dann, also da kommt wahrscheinlich das Gleiche wie Sie in diese Paramedizin, kommt aber mir bei den Energetikern auf. Das heißt, dass sich da einfach jeder irgendwie am Patienten mit jeder Methode bekleiden darf offiziell und keinerlei Grundlagen hat. Also da wäre meine Hoffnung, dass man sich da was ändern könnte. Aber
genau. Ganz hinten bitte.
Die Quantenphysik ist ihrem Wesen nach eine höchst mathematische Angelegenheit. Sie arbeitet mit kompliziertesten Gleichungen in einer Welt von Zahlen. Natürlich haben die Quantenphysiker das Problem, ihre Ergebnisse untereinander austauschen zu müssen oder auch anderen Menschen mitteilen zu müssen und müssen zu diesem Zweck die Umgangssprache verwenden und auch Wörter aus der Umgangssprache. Aber im Grunde ist es eine mathematische, schwer durchschaubare, zumindest für den Laien schwer durchschaubare Theorie. Das Planck'sche Wirkungsquantum, Sie haben den Namen Planck erwähnt, ist in unserem Einheitensystem eine Zahl, die mit 0, Komma beginnt, dann kommen 34 Nullen und dann kommt irgendeine andere Zahlenfolge. Das Elektron hat eine Ladung, die wieder mit 0 beginnt, dann kommen 19 Nullen und dann kommt wieder irgendeine Zahl. Also, wie Sie schon gesagt haben, die Quantenphysik bewegt sich auf einer Ebene, die sehr, 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 sehr klein ist. Die Methoden, die Sie in Ihrer medizinischen Laufbahn erlernt haben und praktizieren, bewegen sich auf unserem menschlichen Niveau. Das ist also in Größenordnungen darüber. Und meine Frage besteht jetzt darin, haben Sie sich einmal quantitativ Gedanken gemacht, wie dieser unendliche Spalt zwischen den ganz, ganz kleinen Dingen und den großen Dingen, in denen wir leben, quantitativ zu überbrücken wäre, um die Sprache der Quantenphysik sozusagen in unsere alltägliche Welt übersetzen zu können.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja dieser gewagte und uns widerstrebende Gedanke, das auch wirklich sich zu wagen, anzudenken, dass es möglicherweise einen Einfluss hätte. Weil, wir können sagen, es vollkommen eine andere Dimension ist, eine unendlich kleine, die von der wir, wenn wir jetzt wieder unseren Körper hernehmen und da in Zentimeter und Metern reden, ja ganz woanders unterwegs sind. Also das ist sicher sozusagen das Widerstrebende in uns zu sagen, das ist eine andere Welt. Eben in diesem Soma-Konzept zeige ich aber, dass auch genauso in die andere Richtung, ins ganz, ganz, ganz Große, wo wir auch meinen würden, ja was hat denn irgendein Planet auf uns für einen Einfluss, auch dort zeigen kann, es hat einen Einfluss. Wenn zum Beispiel der Mond nicht wäre, dann würde die Erdachse, also die Stabilisierung der Erdachse nicht sein, dann würden wir nicht die Temperatur haben, dann wäre unser Leben und so weiter nicht möglich. Das heißt, es ist, glaube ich, fast einfach, es auf der großen Ebene aufzuzeigen, dass es sehr wohl Einfluss hat und ich einfach überzeugt bin oder das postuliere, in den Raum stelle, dass möglicherweise aus dem wir ja bestehen, also es ist ja nicht so, dass das irgendwo weit abgespalten ist, sondern ist ja in uns, diese kleinen Dimensionen, dass die sehr wohl einen Einfluss haben. Wie gesagt, auch da können wir das natürlich nicht belegen noch, dass das so ist, aber es wäre für mich auch eigenartig, wenn sozusagen die Grundsubstanz, aus der wir bestehen, keinerlei Einfluss haben auf uns. Also für mich ist es nicht so abwegig, obwohl die Dimensionen natürlich gigantisch sind.
Zur Ergänzung, also Sie schließen aus der aus der Beziehung zwischen Mond und uns, wo auch sehr viele Größenordnungen Unterschied sind, dass es auch eine Beziehung sozusagen zwischen uns und der Quantenmechanik geben kann.
Na, die Rückschlüsse ziehe ich eigentlich schlichtweg daraus, aus dem Phänomen, dass die Parallelitäten von den unerklärlichen Dingen sich eigentlich ideal durch die Quantenphysik erklären lassen. Das ist es eher, wo ich sage, bisher sind all diese Dinge nicht erklärbar gewesen und ich habe etwas, wo keiner behaupten kann, es ist so, aber die sich faszinierend decken in der Erklärbarkeit, in der Möglichkeit der Erklärbarkeit. Da sind wir wieder bei dem Raum der Möglichkeiten. Also es ist einfach für mich so dieses, ich will einfach nur darlegen, dass da ein Erklärungsbedarf ist und dort auf einer anderen Ebene gibt es diese Erklärungen, möglicherweise gibt es Zusammenhänge. Aber ich kann nur sagen, möglicherweise.
Alles klar jetzt, scheinbar? Nein? Bitte. Da in der Mitte. Danke.
Ja, ich hätte gerne gewusst, ob Sie glauben, dass, ich nenne es jetzt einmal Schulmedizin, dass die Schulmedizin aus diesem Wissen eben etwas mehr empathisch und Einfühlungsvermögen bekommt und auch mehr Achtsamkeit dem Menschen gegenüber als Ganzheit. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass halt die Schulmedizin sehr, sage ich zum Beispiel, spezialisiert ist auf ein Gebiet.
Ja. Ja. Also ich denke, die Schulmedizin hätte im Grunde auch schon die Fakten auf dem Tisch. Es gibt die sogenannte Compliance unter eingefleischten Schulmedizin ein sehr störender Faktor, weil wenn ihr Antibiotikum verschreibt, wirkt es nicht überall gleich. Man ist schlichtweg draufgekommen nach näheren Untersuchungen, dass da keine neurobiologisch-chemischen und sonstigen Faktoren eine Rolle spielen, sondern dass der Patient es schlichtweg nicht genommen hat. Bei näheren Untersuchungen war dann eben diese Compliance zu eruieren, das heißt, da hat das Vertrauen zum Arzt nicht gestimmt. Das heißt, wenn, und da sind wir wieder bei diesem Zwischenmenschlichen, bei diesem scheinbar Unwichtigen, wenn ihr eine gute Arzt-Patienten-Beziehung habt, dann weiß ich eigentlich, dass die Compliance von Patienten deutlich höher ist. Ich habe jetzt die Zahlen leider nicht im Kopf. Aber das ist ein Wiesn. Wie gesagt, für einen eingefleischten Pharmazeuten ist es lästig, weil ich hätte es gern nicht. Als Allgemeinmediziner in der Praxis sollte mir das eigentlich von Bedeutung sein.
Und wie groß schätzen Sie die Chance, dass eben durch die Erkenntnis der Quantenphysik sich dieser Umstand bessern wird?
Das eine ist der Zeitkostenfaktor, wo ich nicht optimistisch in die Richtung blicke. Der andere Faktor ist der, dass man doch scheinbar da und dort hört, dass die Bedeutung des Allgemeinmediziners im Sinne auch von jemandem, der den Patienten als Ganzes im Überblick hat, weil ja die Befunde ins Unermessliche steigen, vielleicht dann doch wieder eine gewisse Bedeutung zukommt.
Ja, aber der Kostenfaktor wäre ja dann eigentlich positiv. Also
in diesem Bezug positiv, ja.
Bitte, fragen Sie. Was würde mir fehlen, wenn ich jetzt bei Ihnen um Hilfe suche?
Also am liebsten sind mir die Patienten, die schulmedizinisch hoffnungslos sind.
Okay.
Das heißt, also, sprich, abgeklärt sind, da brauche ich nämlich nichts mehr weiteres abklären.
Okay.
Das sind die, wo ich ehrlich gesagt aus schulmedizinischer Sicht auch stöhne, weil ich weiß, das braucht ein bisschen länger und das sind diese vagen Dinge wie Kopfschmerzen, Schwindel, Bauchschmerzen, chronische Schmerzen. Also wo ich als Schulmediziner ehrlich gesagt auch weiß, ich komme jetzt ins Schwimmen und verschreibe ihnen halt was, weil sie gerne was hätten und weiß aber eigentlich, dass das vermutlich andere Zusammenhänge sind, die sind mir die liebsten.
Okay. Und wie gehen Sie da vor? Jetzt, ich glaube, da ist ja auch mit Berührung relativ viel. Ich war noch nie dort, sage ich jetzt einmal. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das erste ist eine ganz klassische Anamnese. Das heißt, es ist ein ausführliches Gespräch, wo wirklich wie im üblichen Sinne gefragt wird über die jetzigen Beschwerden, wo dann aber genug Zeit ist, um auch eben die anderen Einflüsse, berufliche, soziale Umfeld und so weiter zu beleuchten. Es gibt auch Leute, die da in die Richtung auch nicht so interessiert sind, sondern die da eher Männer vor allem häufig
gleich zur Sache kommen
gut, wollen. Ja. Also auch dort merkt man dann schon, wie viel Erfahrung, Offenheit ist in die eine oder andere Richtung da. Dann erkläre ich das kurz noch einmal, dass es eine Behandlung ist, wo man also sich bequem auf der Liege Platz nimmt, in bekleidetem Zustand. Meine Erklärung ist immer die, dass man also auch den Atemrhythmus ertasten kann, die Herzfrequenz, auch nicht nur über dem Herzen, sondern überall den Puls tasten kann, eben diesen dritten Rhythmus taste und der durch sehr leichte Berührung ertastet wird. Und sozusagen das mein Ziel wäre, zu schauen, dass ich diesen Rhythmus optimieren kann. Das heißt, im idealsten Fall, gibt es so gut wie nie, ist dieser Rhythmus überall eine Leerung und eine Füllung gegeben. Es wird jetzt so sein,
was ist ein idealer Rhythmus?
Dass eben diese Leerung und Füllung symmetrisch gut ausgeprägt tastbar ist. Und da ist dann eben so, dass es zum Beispiel bei irgendeinem Unfall, ich nehme jetzt einfach ein klassisches Beispiel, Unfall am rechten Bein, von vornherein, wenn ich zu den Füßen gehe, ganz klar spürbar ist, dass es an dem Bereich keinen Rhythmus oder reduzierten Rhythmus gibt. Mhm. In dem Fall ist es leichter, habe ich sozusagen die Ursache dazu, manchmal ist das nicht so eindeutig. Und ganz viele Leute, und deswegen glaube ich, ist es auch eine Methode, die in unserer heutigen Zeit ihre Berechtigung hat. Viele Leute kommen ja mit Dingen wie Burnout, Depressionen, Erschöpfungsdepression, wo diese insgesamt die Vitalität herabgesetzt ist und wo ich auch mit diesem Rhythmus sehr gut arbeiten kann, eben diese Welle, die ich da am Anfang beschrieben habe.
Und sowas erspüren Sie?
Das kann man, das ist dann oft so, eben so, muss man da Medium sein oder wie ist das? Bitte überhaupt nicht, das ist also auch dort gibt es, wie bei jeder Rhythmus, gibt es die Frequenz, die Amplitude die und so weiter. Und das kann ich ertasten, ist es seitengleich, gibt es eine Differenz, ist es reduziert? Ich sage immer, es ist wahrscheinlich wie mit einem Musiker, erlernen kann es jeder, dass man virtuos ist, braucht wahrscheinlich eine gewisse Veranlagung. Aber das kann man wirklich ertasten, das ist ganz klar und eindeutig.
Und wie lange braucht man so eine Körpertherapie?
Also eine Behandlung dauert eine Stunde, was überhaupt nicht für mich vorhersehbar ist, wie lange es dauert. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Input oder wie Dominosteine und das tut sich von ganz von alleine. Also das ist natürlich schon für beide Seiten sehr erfreulich, was ist die schwangere Frau, die mit wirklich nicht mehr gehfähig kommt und wo es mit einer Behandlung gut ist. Andere Male dauert es länger oder man erreicht eine gewisse Besserung und ja, muss sich dann mit dem zufrieden geben.
Moment, Nico kommt schon.
Sie haben heute versucht, Parallelen aufzuzeigen zwischen der Quantenphysik, der Körpertherapie und haben auch davon gesprochen, wie sonst die Wirkung dieser Therapie erklärt wird. Aber Sie haben es nicht erklärt. Mich würde interessieren, wie wird das in der Ausbildung erklärt?
Ja. Genau. Also sozusagen, wie ich damit in Kontakt gekommen bin oder also es gibt verschiedenste Methoden, das ist die Osteopathie, die Kraniosakraltherapie, die Biodynamik. Also auch dort ist sehr diffuses Durcheinander zwischen verschiedensten Methoden. Und die Methode, die jetzt vielleicht herausgreift, ist die Kraniosakraltherapie. Dort wird so erklärt, dass dieser Rhythmus, der im eindeutig tastbar ist, durch den Liquor, durch die Hirnflüssigkeit sozusagen entsteht, indem dieser Liquor gleich wie das Blut in Pulsationen durch den Körper geht. Ist dann, denke ich mal, ein guter Ansatz, erleichtert auch so diese Vorstellung, dass es vor allem in der Mitte gut wirkt. Ja, also vom Arbeitsmodell, Denkmodell ist das in Ordnung, nur kann ich das als Schulmedizinerin in mehrfacher Hinsicht widerlegen, warum das nicht der Liquor sein kann. Unter anderem zum Beispiel deshalb, diese Frequenz ist zum Beispiel auch in Schädelknochen tastbar. Wenn das wirklich der Liquor wäre, dann und der wirklich den Knochen da in Bewegung versetzen würde, dann wäre das auf einem MR oder wo auch immer, auf dem wesentlich weicheren Hirngewebe längst sichtbar. Also es müsste diese Position des Hirns auf jeden Fall optisch sichtbar, messbar zusammendrücken. Also das immer das Erste. Es gibt zum Beispiel auch Kinder, die so einen Abfluss haben, einen künstlichen, wo das, dieser ganze Liquor nicht auf die übliche Art und Weise fließt. Trotzdem habe ich den Liquor. Drittens wäre zum Beispiel, jetzt habe ich den Faden verloren, doch es hat dann auch wirklich Untersuchungen im Hinblick auf diese Kraniosakraltherapie gegeben, wo man diesen Liquorfluss in diesen Hirnventrikeln gemessen hat und leider festgestellt hat, dass es da keine eigene Pulsation gibt, sondern dass die synchronisiert mit den Herzpulsationen sind. Also dieses Erklärungsmodell ist nicht. Und die Biodynamik, die dann überhaupt ins Feinstofflichere geht, die hat dann gar keine Erklärung mehr. Also da spricht man halt dann von diffus, von dieser Energie. Ja, aber wenn ich jetzt, ja, genau, auch wie gesagt. Kurz vielleicht noch, die Osteopathen, die da also fest auf dem Feststoff arbeiten, die sind natürlich mit diesem rein anatomischen Erklärungsmodell zu Recht stimmig, weil die arbeiten an der Anatomie und die ist auch für mich grundsätzliche Voraussetzung, dass sie am Körper arbeitet, dass sie auch dieses Anatomie wirklich also beherrschen und dieses Feststoffliche. Und dann, das ist auch so, ich kann nicht bei jedem auf jeder Ebene arbeiten. Manche brauchen dieses, und da ist es auch nicht angebracht, auf dieser anatomisch festen, ausschließlichen, mechanischen Ebene zu arbeiten. Und wenn ich, das ist zum Beispiel schon häufiger, wenn ich merke, das ist ein Patient, bei dem das angebracht ist, da spreche ich klar an und sage, es gibt Kollegen, die auf dieser Ebene besser arbeiten, ich arbeite da nicht so gern, und die dann dorthin überweisen. Also das ist zum Beispiel hier nach der ersten Stunde ganz klar.
Und das kraniosakrale Therapie ist von der Osteopathie
ist eine Weiterentwicklung.
Eine Weiterentwicklung oder ein eigener Zweig?
Ja, da streiten sie sich auch. die Osteopathen sagen, es ist, also bei der Osteopathie gibt es gewisse Unterteile, die aber in sich auch nicht schlüssig sind. Okay. Und die Kraniosakraltherapeuten sehen sich als Fortsetzung. Wie gesagt, für mich ist es mit diesem Soma-Konzept hinfällig, weil es für mich nicht wichtig ist, welche Methode ich komme, sondern auf welcher Ebene ich arbeite. Mhm. Und damit würden auch all diese Therapien für mich klarer einordnenbar.
Und wie lange dauert so eine Ausbildung?
Ja, da sind wir bei dem, wo es bei mir die Galle hochkommt, eben gar nicht. Wir haben eben diesen Kranioverband in der Hoffnung, aber auch dort waren die Mühlen langsam, da irgendwie ein Level einzuziehen, wer damit arbeiten kann. Das kann jeder damit arbeiten und braucht gar keine Ausbildung.
Okay.
Und das ist erschreckend. Das ist wirklich unzumutbar und da ist es für mich, das ist ein Zustand, der mit höchster Vorsicht auch für die Patienten, weil ja, ich denke mal, das ist ein Werkzeug und wenn ich da nicht souverän, kompetent damit umgehe, höre ich auch immer wieder, ja, es ist nicht gut.
Okay. Bitte, fragen Sie noch. Moment, das Mikro kommt gleich, ist schon unterwegs. So, wunderbar, danke.
Arbeiten Sie auch kinesiologisch?
Wie ehrlich bin ich jetzt? Ich hoffe, ich trete den Kinesiologen jetzt nicht auf die Füße. Auch dort glaube ich, dass es gute Ansätze gibt, aber ich empfinde es oft wie Psychotherapie nach Fragekatalog. Das heißt, auch dort habe ich das Gefühl, ich arbeite nicht kinesiologisch, um die Frage ganz kurz zu beantworten.
Moment, ja, bitte ganz nach hinten der Herr, oder? Wollen Sie? Okay, das habe ich nicht gesehen, danke.
Gibt es Untersuchungen, wann mehrere Therapeuten an einem Körper arbeiten, ob die genau den gleichen Rhythmus wahrnehmen? Oder hängt das vom Beobachter auch wieder ab, wie Sie erklärt haben?
Ja. Also das ist zum Beispiel für mich wäre der erste Schritt, wäre für mich absolut der erste Schritt, daran zu arbeiten, weil sozusagen nach meiner These da sehr viel im subjektiven Raum liegt, wobei ganz bestimmt, also es gibt einen Spielraum, ist meine Überzeugung, und leider sind Untersuchungen in dem Feld bis dato keine, weil Studien, wir haben auch schon da und dort angefragt, einfach sehr teuer sind und kein Mensch Interesse hat, weder Pharmafirma noch irgendwelche Gerätevertreiber haben Interesse, da Studien zu machen. Also bis dato gibt es leider da gar nichts und ich wäre sehr froh, genau diese Frage zu stellen.
Bitte?
Sie könnten sich in Ihrer Arbeit auf einen sehr pragmatischen, sprich erfolgsorientierten Standpunkt stellen und sagen, wenn ich den Menschen helfen kann, dann genügt mir das. Aber Sie suchen ein Erklärungsmodell.
Ja.
Das ist gut so. Sie lehnen diese Liquor-Theorien ab. Es gäbe noch andere Möglichkeiten, dass über nervliche Schwingungen, Nervenerregungen sind elektromagnetische Phänomene. Ja. Man könnte zum Beispiel durch Blutungswellen, Wärmewellen auf der Hautoberfläche suchen. Warum suchen Sie das gerade in diesem sehr undurchschaubaren Gewirr der Quantenmechanik?
Ich habe es nicht gesucht. Also ich habe für mich beschlossen, ich mache diese Kraniosakraltherapie, behaupte auch, es ist der Liquor, bin zufrieden mit der Methode und der Erfolg spricht für mich. Und ich habe eigentlich seit meiner frühesten Jugend Mathematik mich interessiert. Ich wollte Mathematik studieren, habe das dann nicht gemacht und habe halt als Trost diverse naturwissenschaftliche Bücher gelesen. Habe mich also wirklich vollkommen ohne Suche da in diese Quantenphysik vertieft, bis ich irgendwann gedacht habe, ja Moment, dort liegt die Erklärung für das, was ich da tue. Also gesucht habe ich es nicht.
Und haben Sie irgendwann einmal eine Gleichung unter Zahlen hingeschrieben?
Gleichung unter Zahlen, ja, habe ich auch, aber nachdem mir einer gesagt hat, dass jede Gleichung das, die Quote der Leser massiv reduziert, habe ich sie hier nicht gemacht.
Okay, danke, das genügt.
Sehr gut. Die vorletzte Frage, eine gibt es noch dann vielleicht. Ja, okay. Bitte.
Ich finde das jetzt irgendwie ziemlich interessant, was jetzt so in der Diskussion passiert. Anfangs haben Sie sich ja in der Quantenphysik ein bisschen verstiegen und da habe ich es interessant gefunden, dass Sie so Bezüge herstellen, und möglicherweise hat das, also Sie haben sehr viele Möglichkeiten herangezogen und in der Kraniosakraltherapie sind Sie dann wieder so wissenschaftlich exakt und bestimmt, dass Sie sagen, ja, ich für mich habe beschlossen, den kraniosakralen Rhythmus, den gibt es eigentlich nicht. Also dieser Gegensatz, den finde ich recht interessant, dass Sie da so bestimmt sind in der Materie und die andere und auf der anderen Seite so viele Möglichkeiten sehen, womit möglicherweise alles zu tun haben kann. Also,
ja, ich denke, für mich ist natürlich das, womit ich konkret zu tun habe, ja, das ist mir natürlich vertrauter. Die Quantenphysik ist für mich auch nur ein Feld mit vielen Türen und Toren. Wie gesagt, die für mich einfach auch nur ein Repertoire zum Staunen ist und vielleicht kommt es daher.
Gibt's noch eine Frage? Die allerletzte, ja, bitte. Martina? Okay, Sie auch noch dann? Bitte.
Also ich begebe mich jetzt auf eine Ebene, wo sehr wahrscheinlich sehr viel Schulterzucken, Kopfschütteln, Entsetzen vordergründig sein wird. Aber man weiß ja hinlänglich, dass, ich nehme jetzt einmal das Wort Energetiker in den Mund, wo Sie angesprochen haben, dass da halt einfach auch viel Scharlatanerie betrieben wird, was ich auch glaube. Aber nichtsdestotrotz erreichen diese Energetiker zum Teil sehr große gesundheitliche Erfolge, Heilungen, wie auch immer die zustande kommen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wo die Schulmedizin sagen muss, da können wir nichts mehr machen. Also ich habe eine Freundin, die arbeitet energetisch und sie sagt, zu ihr kommen Klienten, die von der Schulmedizin aufgegeben worden sind und gesagt wurde, sie haben noch ein halbes Jahr oder ein paar Wochen zu leben und die leben nach 5 Jahren noch. Also da stellt sich für mich schon die Frage, warum, ich will jetzt nicht alle Schulmediziner in einen Sack stopfen, aber warum zum Teil die Schulmedizin so dagegen ist, etwas anzuerkennen oder in Betracht zu ziehen, was vielleicht doch möglich sein könnte und wo für mich, jetzt für mich persönlich, auch ein göttlicher Funke dahinter steht.
Also ich komme da Ihnen Also ich kann mich da Ihnen nur anschließen und bin überzeugt, dass einfach, ja, dass es einfach wesentlich mehr gibt, als uns hinlänglich bekannt ist und was vor allem im Heilwesen etabliert ist. Ich bin auch überzeugt, dass da ganz viele Möglichkeiten da sind, die eben heute auch ein Stück weit aufzeigen wollte. Ich will vielleicht nochmal kurz ein bisschen meine Allergie gegen die Energetiker insofern noch einmal klar darlegen. Das Problem für mich darin ist, ich glaube, dass man da ganz viel, und da kommt sehr viel von dieser eigenen Reife oder wie auch immer dazu, um dort gut zu arbeiten. Und ich glaube, das Problem liegt darin, dass ich da leicht Dinge als einfach, als sehr einfach und auch für den Patientenseite nämlich, sehr einfach verkaufbar dargelegt werden. Ja, wo ich denke, so ist es nicht. Sowohl für die Seiten der Behandelnden, die glaubt, dass die sehr viel Eigenreflexion, Selbsterfahrung, Reife brauchen und auch klar sein muss, dass das oft auch kein leichter Weg für die Patienten ist, aber dass da sehr viel möglich ist. Also das glaube ich durchaus.
Gibt es jetzt noch eine Frage oder? Nein. Also es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, Schulmedizin und wie bezeichnen wir den anderen Raum der Medizin?
Das Soma-Modell.
Soma-Modell, wunderbar. Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Ich möchte jetzt ganz schnell noch die nächste Veranstaltung ankündigen. Die wird am 17.03. sein, wieder 19.30 Uhr im Kepler-Salon. Vielleicht kommen wieder so viel zum Thema Tarn, mit Tarnhelm, Schwert und Glockenspiel. Vom Alltag und Auftrag der Dramaturgie am Neuen Musiktheater. Der Dramaturg Wolfgang Händeler wird sprechen. Ja, ich danke Ihnen fürs Kommen und für Ihre Fragen und Ihr Interesse. Ja, Sie können jetzt noch bis 10 Uhr an der Bar weiter diskutieren. Ich glaube, Sie werden auch noch etwas da bleiben.
Danke für Ihr Kommen und es hat mich sehr gefreut, dass das mich seit Jahren beschäftigt, Ihnen heute mitteilen zu dürfen. Danke.
Wir danken.